Guten Morgen. Morgen, morgen. Nur nicht heute, sagen alle faulen Leute. Oder als Kinder müssen wir uns auch den Spruch immer mal wieder hören, anhören. Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Wir Menschen neigen dazu, uns immer wieder etwas vor uns herzuschieben. Und es sagte mal jeder oder es gab jemand mal den Ratschlag, du bist im Heute erst dann angekommen, wenn du dich von gestern gelöst hast. Erst schiebe ich und dann ziehe ich noch hinter mir her, was gewesen ist. Und ich glaube, das macht unser Leben so schwer manchmal. Verschieben und hinterher noch hinterher sich etwas herziehen. Das macht Mühe. Das kostet Kraft. Spurgeon sagte einmal, es ist nicht nötig, dass wir die Zukunft wissen. Wir bedürfen nur der Kraft oder die Kraft für heute. Für heute. Dann habe ich mal in der Bibel nachgeschaut, was da über heute steht. Und da antwortet Jesus in Lukas 23, ich versichere dir, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Heute noch. Nicht morgen, nicht nächste Woche, nein. Heute, sagt Jesus, wirst du mit mir noch im Paradiese sein. Halleluja. Jesus schiebt nicht etwas hinaus, sondern heute, wer sich heute für Jesus entscheidet oder jetzt entscheidet, der ist gerettet. Amen, jawohl, so ist es. Es geschieht heute und dann in dem Augenblick, wo ich ein Ja zu Jesus Christus sage. Oder Jesus Christus gestern, heute und in Ewigkeit. Heute ist Jesus Christus genauso erfahrbar wie vor 2000 Jahren. Heute kann ich mit ihm leben, heute kann ich seine Kraft in mir erfahren. Heute ist es soweit. Oder schenk uns heute unser tägliches Brot. Wir sind angewiesen, dass Gott uns heute gibt. Bei uns ist vieles schon so selbstverständlich. Wir haben alles. Wir können aus 10 Brötchensorten, aus 20 Brotsorten auswählen und was nicht alles. Aber trotzdem sind wir angewiesen, dass Gott uns heute Leben schenkt, wirkliches Leben, das sich lohnt. Und in Hebräer 3, Vers 15 lesen wir, aber vergesst nicht das Wort der Schrift, heute sollt ihr auf seine Stimme hören. Heute. Verschließt eure Herzen nicht gegen ihn, wie die Israeliten es taten, als sie sich auflehnten. Heute kann es zu einem Wendepunkt in deinem Leben kommen. Ich weiß nicht, ob du so in diesen Gottesdienst gekommen bist, dass etwas geschehen kann, das sich mein Leben verändert. Dass es zu einem Wendepunkt kommt. Dass etwas Neues geschieht. Ich lese uns nun einen Text aus dem 2. Korintherbrief, 5,19, Kapitel 5, ab Vers 19 bis Kapitel 6, Vers 10. Und da schreibt Paulus, denn Gott war in Christus und versöhnte so die Welt mit sich selbst und rechnete den Menschen ihre Sünden nicht mehr an. Das ist die herrliche Botschaft der Versöhnung, die er uns anvertraut hat, damit wir sie anderen verkünden. So sind wir Botschafter Christi und Gott gebraucht uns, um durch uns zu sprechen. Und wir bitten inständig, so als würde Christus es persönlich tun. Lasst euch versöhnen mit Gott. Denn Gott machte Christus, der nie gesündigt hat, zum Opfer für unsere Sünden, damit wir durch ihn vor Gott gerechtfertigt werden können. Als Gottes Mitarbeiter bitten wir euch mit allem Nachdruck, euch dieser wunderbaren Botschaft von Gottes großer Gnade nicht zu verweigern. Denn Gott spricht, gerade zur richtigen Zeit habe ich dich erhört. Am Tag der Erlösung habe ich dir geholfen. Gott ist bereit, euch gerade jetzt zu helfen. Heute ist der Tag der Erlösung. Wir versuchen uns so zu verhalten, dass die Arbeit für Gott nicht in Verruf gerät. In allem, was wir tun, sind wir Diener Gottes. Geduldig ertragen wir alle möglichen Schwierigkeiten, Entbehrungen und Sorgen. Wir wurden geschlagen und ins Gefängnis geworfen. Mehr als einmal standen wir schutzlos einer aufgebrachten Menschenmenge gegenüber. Wir haben gearbeitet bis zur Erschöpfung, schlaflose Nächte ertragen und gefastet. Wir haben uns bewiesen durch unseren guten Lebenswandel, unsere Einsicht, unsere Geduld, unsere Freundlichkeit, unsere aufrichtige Liebe und durch die Kraft des Heiligen Geistes. Zuverlässig haben wir die Wahrheit gepredigt und Gottes Kraft wirkte in uns. Unsere einzige Waffe zum Angriff wie zur Verteidigung ist Gerechtigkeit. Wir dienen Gott, ob die Menschen uns nun ehren oder verachten, ob sie uns verleumden oder loben. Wir nehmen es ehrlich, doch sie schimpfen uns Verführer. Gott kennt uns, doch für sie sind wir Namenlose. Wir sind dem Tode nahe. Doch wie ihr seht, leben wir noch. Wir wurden misshandelt, aber wir sind nicht gestorben. Unser Herz ist voll Leid und doch erleben wir ständig neue Freude. Wir sind arm und wir machen andere reich. Wir besitzen nichts und haben doch alles. Der erste Gedanke, der mir kam, war, der Dienst des Paulus ähnelt sehr dem Dienst Jesu. Auch Jesus war immer Anfeindungen und Widerständen ausgesetzt, weil er sich bedingungslos für Wahrheit, Güte und Gerechtigkeit eingesetzt hatte. Und was sagt Jesus uns in Matthäus 5, Vers 11? Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und allerlei Böses gegen euch reden und dabei lügen. Seid fröhlich und jubelt, es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden, denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Und Paulus nimmt das auf im Philipperbrief, Kapitel 4, und da schreibt er, freut euch im Herrn alle Wege, freut euch im Herrn alle Zeit, egal wie es euch geht, freut euch im Herrn. Die Worte, die Jesus hier gesagt hat, die sagen uns, wer Christ geworden ist, hat nicht automatisch ein sorgenfreies Leben. Der geht nicht immer auf sonnigen Höhen, schon im Psalm 23 lesen wir ja, auch wenn ich gehe im finsterem Tal, Leid oder Unannehmlichkeit, um des Glaubens willen zu ertragen und ein Ja zu den herausfordernden Momenten des Lebens Ja sagen zu können, ist eine tägliche Aufforderung, ich würde sagen eine Herausforderung zur Hingabe an Jesus. Das fordert uns immer wieder heraus. Und dies, meine ich, ist ein lebenslanger Prozess und keine einmalige Handlung. Jesus nachzufolgen ist keine einmalige Entscheidung. Tagtäglich werden wir dazu herausgefordert. Tagtäglich müssen wir ein Ja dazu finden, Jesus Christus nachzufolgen. Aber in allen Situationen ist es, wie es Paulus selber erfährt, jedoch dieselbe Gnade Gottes, die Paulus in extremen Belastungs- und Leidenserfahrungen durchträgt. Dieselbe Gnade Gottes. Die Korinther haben es dem Paulus nicht leicht gemacht. Sie hatten ihre Erkenntnisse, sie hatten ihre Gaben, sie waren stolz auf ihre christliche Freiheit, nach der ja alles erlaubt ist. Übrigens zur Freiheit hat Paulus in Korinthern mal Folgendes geschrieben. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten, schrieb er ihnen auch. Alles ist mir erlaubt, aber es soll mich nichts gefangen nehmen. Oder andere Übersetzung, alles ist mir erlaubt, aber nichts soll Macht über mich haben. Nichts soll Macht haben über mich. Alles ist erlaubt, aber alles baut nicht auf. Baut nicht auf, sondern zieht mich hinunter. Hinunter. Im Psalm 119, Vers 45 lesen wir, da steht etwas Wunderbares zur Freiheit. Ich werde weiten Raum haben zum Leben, weil ich mich stets nach deiner Weisung richte. Nach deiner Weisung. Also, dass er sich nach Gottes Wort richtet, da bekommt er einen freien Raum, weiten Raum. Aber nun zurück zu unserem Text. Wie es nun unter uns Menschen nun mal gibt, gab es Streit, und zwar um das Apostelamt des Paulus. Um das Apostelamt des Paulus. Und der Vorwurf lautete: Paulus, du bist überhaupt gar kein richtiger Apostel. Und Paulus leidet darunter und schreibt nun einen Brief an die Korinther. Das ist wieder der zweite Brief. Und in großer Liebe und in großer Geduld begibt er sich daran, diesen Brief zu schreiben. Es geht ihm aber nicht dabei um das Ansehen seiner Person, sondern es geht ihm um die geistliche Orientierung der Gemeinde. Paulus setzt sich mit den Korinthern hart, aber fair auseinander. Mit viel Liebe und unermüdlicher Geduld möchte er den Konflikt befrieden. Und so schreibt er: Lasst euch versöhnen mit Gott. Und er erwähnt in diesem Zusammenhang die Gnade Gottes. Die Gnade Gottes. Und damit steigt Paulus ein. Was soll er auch sonst auf diese unberechtigten Vorwürfe, die man gegen ihn erhebt, auch anders antworten, als auf die Gnade Gottes hinzuweisen? Dem Paulus geht es nicht darum, sich zu verteidigen, sondern es geht ihm um die Wahrheit des Evangeliums, um die Wahrheit des Evangeliums deutlich zu machen. Das in Korinth verdunkelt und irgendwie verdreht wird. Darum redet Paulus hier Klartext. Paulus stellt den Korinthern die Größe der Gnade Gottes vor Augen, die zur Umkehr ruft und eine hoffnungsvolle Lebensperspektive bietet. Egal in welcher Situation man sich befindet. Gnade, die Paulus in unserem Text hier erwähnt, ist ein Lebensthema des Paulus geworden. Ja, er lebt förmlich diese Gnade. Und deshalb konnte er schreiben: Freut euch im Herrn alle Wege, auch wenn ich es jetzt wiederhole. Deshalb konnte er das schreiben, weil er Gnade lebte, die Gnade Gottes. Freut euch im Herrn alle Wege. Aber selbst in Paulus fiel ihm ja nicht immer einfach, fiel dies ihm nicht immer einfach. Denn Jesus selbst musste ihm einmal sagen: Lass sie an meiner Gnade genügen. Lass sie an meiner Gnade genügen. Dieser bekannte Bibelvers stammt aus dem 2. Korinther 12, Kapitel 9 und ist eine Zusage Jesu an Paulus. Und er bedeutet, dass Jesu Kraft gerade dann am stärksten wirkt, wenn Menschen sich ihrer eigenen Begrenztheit, Schwäche oder Ohnmacht eingestehen und erkannt haben. Die Gnade Gottes genügt, auch wenn Leiden nicht sofort weggenommen wird. Das hat Jesus zu dem Paulus gesagt. Lass dir an meiner Gnade genügen. Ich lese mal ab Vers 6 aus dem 12. Kapitel. Ich hätte viele Gründe, stolz zu sein, schreibt Paulus. Und es wäre absolut kein Unsinn, sondern die reine Wahrheit. Doch das tue ich nicht. Ich will, dass niemand besser von mir denkt, als es meinem Leben und meiner Verkündigung entspricht. Obwohl ich wunderbare Offenbarungen von Gott empfangen habe. Doch damit ich nicht überheblich werde, wurde mir ein Dorn ins Fleisch gegeben, ein Bote des Satans, der mich quält und der mich daran hindert, überheblich zu werden. Dreimal habe ich zum Herrn gebetet, dass er mich davon befreie. Und jedes Mal sagte er: Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft ist gerade in deiner Schwäche mächtig. Und nun, so bin ich zufrieden mit meiner Schwäche, damit die Kraft von Christus durch mich wirken kann. Da ich weiß, dass es für Christus geschieht, bin ich mit meinen Schwächen, Entbehrungen und Schwierigkeiten, Verfolgungen und Beschimpfung versöhnt. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Paulus hat erkannt, Gottes Gnade ist unendlich größer, als was ich uns in den Weg stellen könnte. Es gibt nichts Größeres als die Gnade Gottes. Schon im Psalm 119,41 bittet der Schreiber, Herr, lass mir deine Gnade widerfahren, deine Hilfe nach deinem Wort. Ja, Gottes Gnade ist größer, als was wir uns vorstellen können. Gottes Gnade ist größer als jede Sünde, die wir begehen können. Seine Gnade, seine Barmherzigkeit reicht weiter als unsere größte Verfehlung. Wohlwollen, Hilfe, Barmherzigkeit, Güte, bedingungslose Liebe, Zuwendung, Treue. So kann ich so ein Stück beschreiben, was Gnade bedeutet. Aber ich meine, das ist nur unvollständig. Im Grunde kann ich gar nicht beschreiben, was Gnade wirklich bedeutet. Das Einzige, was ich darf Gnade Gottes erfahren in meinem Leben. Tagtäglich darf ich seine Gnade erfahren. Gottes Gnade ist jeden Morgen neu. Gottes Gnade ist eine unerschöpfliche Quelle. Kaiserstraße fliegt der Backumer Bach entlang. Wie oft bin ich da schon drüber gegangen? Seit 30, 40 Jahren. Und der fließt immer wieder. Der fließt. Ich habe noch nie gesehen, dass er nicht floss, dieser kleine Bach. Und Gottes Gnade ist unerschöpflicher noch. Unerschöpflich. Sie ist jeden Morgen neu. Eine unerschöpfliche Quelle. Die Gnade geht niemals aus, sie endet nie. Und ich habe es einmal so gesagt für mich, ja, Gottes Gnade hat auch einen Namen, nämlich Jesus Christus. Jesus Christus. Ich bin bei euch alle Tage, sagt Jesus, bis an der Weltende. Fossile Energieträger wie Erdöl, Erdgas, Kohle, Uran, diverse Bodenschätze wie Erde, seltene Erden sind erschöpflich. Darum möchte jedes Land da so viel wie möglich davon haben. Und wie wird darum gekämpft? Man fängt Kriege deshalb an. Man tötet Menschen, macht sie mundtot oder sonst etwas. Aber Gottes Gnade ist unerschöpflich. Unerschöpflich. Gottes Gnade ist eine Kraft, die bleibt nicht wirkungslos. Gottes Gnade verändert, schafft Neues. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Neues ist geworden. Vielleicht möchte Gott etwas Neues in deinem Leben machen. Heute darf es geschehen. Es kann heute geschehen. Wir brauchen dann nur auf Paulus schauen, wie sich sein Leben verändert hat. Was hat die Gnade Gottes nicht aus Paulus gemacht? Kaum vorstellbar. Vom Christenverfolger zum Nachfolger und Diener Jesu. Welch eine Gnade, welch eine Kraft steckt hinter der Gnade Gottes. Und im Johannesevangelium lesen wir, von seiner Fülle, von seinem Überfluss haben wir genommen, Gnade um Gnade. Denn das Gesetz ist durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Halleluja. Gnade, nichts als Gnade. Von seiner Fülle haben wir alle genommen. Gnade um Gnade. Nicht einfach nur Gnade, sondern Gnade um Gnade. Gnade immer wieder. Gnade jeden Tag neu. Gnade jede Minute neu. Gnade eine unerschöpfliche Quelle. Auch wenn ich mich jetzt wiederhole, der Gnadenvorrat Gottes, der geht irgendwann nicht, der geht ihm nicht zur Neige. Es ist genug Gnade für alle da. Wir brauchen keine Angst davor zu haben, dass wir jemand anderem etwas wegnehmen. Nein, es kommt keiner zu kurz, egal wie viel Gnade ich für mich in Anspruch nehme. Wir bekommen Gnade für jede Situation, die wir gerade durchlaufen oder in der wir gerade sind. Gottes Gnade ist ein Geschenk. Gottes Gnade brauche ich mir nicht verdienen. Ich kann sie mir eigentlich auch gar nicht verdienen. Gottes Gnade gilt dir, wenn du sie in Anspruch nimmst, entgegennimmst, aus seiner Fülle nehmen. Aus seiner Fülle. Gott rennt mir, rennt dir, rennt uns mit seinem Jesus doch immer wieder hinterher. Lass dich einholen von diesem Jesus mit seiner Gnade und lass dich mit seiner Gnade beschenken. Lass dich beschenken mit seiner Gnade. Verpasse die Gnade nicht, sagt Paulus sehr eindringlich. Wenn jetzt Gnadenzeit ist, dann weist uns das auf zwei Gefahren hin. Einmal richtet sie sich an alle, die noch nicht glauben. Wenn jetzt die Zeit der Gnade ist, dann sind wir aufgefordert, uns zu positionieren. Will ich persönlich die Gnade annehmen? Will ich mit Jesus Christus leben? Leidenschaftlich bittet Paulus, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn die Boardingzeit für die Versöhnung hat ein Ende. Es gibt einen zu spät. Und das ist die Botschaft für alle, die sich noch nicht für Jesus Christus entschieden haben. Und die zweite Botschaft geht an die Nachfolger Jesu. Nehmt das auch in Anspruch. Nehmt das in Anspruch. Von seiner Gnade haben wir alle genommen. Gnade um Gnade. Im 2. Petrus lesen wir, wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Oder in anderen Übersetzungen lesen wir, lebt immer mehr aus dieser Gnade unseres Herrn und Retters Jesus Christus und lernt ihn immer tiefer erkennen. Immer tiefer. Oder im Judas lesen wir, es ist mein Wunsch, dass ihr immer mehr mit der Gnade, mit dem Frieden und der Liebe Gottes beschenkt werdet. Christsein heißt nicht mehr und nicht weniger als das. Ich verlasse mich bedingungslos auf die Gnade Gottes im Leben und im Sterben. Ich verlasse mich auf das, was Jesus Christus für mich getan hat. Ich verlasse mich darauf, dass meine Schuld vergeben ist. In Zeit und in Ewigkeit. Und dass er diese Schuld nicht irgendwie irgendwann wieder hervorholt und sie mir unter die Nase hält. Oh, wir Menschen können das so gerne, irgendwie immer wieder etwas einem unter die Nase halten. Nein, wer Jesus nachfolgt, dem ist vergeben und vergeben. Das holt Gott nicht mehr hervor. Mit leeren Händen können wir diese Fülle ergreifen, aber die Betonung liegt auf leer. Mit leeren Händen. Von dieser Gnade leben wir. Wegen dieser Gnade glauben wir. Und mit dieser Gnade sind wir unterwegs in diese Welt. Diese Gnade bringen wir zu den Menschen mit dem, was wir tun und mit dem, was wir sagen. Wir bringen Gnade zu den Menschen und nicht in erster Linie Moral, sondern Gnade bringen wir zu den Menschen. Gott überschreibt alles, was wir tun, alles, was wir denken, alles, was wir sagen, auf den Namen seines Sohnes Jesus Christus. Und er überschreibt die Folgen dafür auf den Namen seines Sohnes Jesus Christus. Und der geht ans Kreuz. Wir haben den zweiten Sonntag in der Passionszeit. Wir gehen auf Karfreitag zu. Jesus geht an Kreuz und lässt sich dafür hinrichten. Und ich und du darf leben wie einer, der sich nie etwas hat zu Schulden kommen lassen. Ich bin ein freier Mann, ich bin eine freie Frau. Und ich bin es bis in alle Ewigkeit. Das ist Gnade. Das ist göttliche Gnade. Ich schließe einfach mit einem Arm. So ist es. So ist Jesus Christus. Wir sind frei von aller Schuld, von aller Sünde, von allen Verfehlungen. Wir dürfen es so annehmen, tagtäglich neu, diese Gnade. Amen. Ich möchte gleich den Segen sprechen. Es wird heute kein Lied mehr folgen. Wir wollen gleich zum Segen aufstehen. Ich lese uns noch einmal, was Judas schreibt. Es ist mein Wunsch. Ich kann mir vorstellen, dass man auch sagen kann, es ist mein Gebet, dass wir immer mehr mit der Gnade, dem Frieden und der Liebe Gottes beschenkt werdet. Und der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns seinen Frieden. Amen. Ich wünsche allen einen gesegneten Sonntag, eine gesegnete Woche und nehmt die Gnade Gottes immer in Anspruch.